Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich grüße Sie alle sehr herzlich an diesem Sonntagmorgen in unserer Stiftskirche mit dem Wochenspruch: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen. Und nun beten wir miteinander den 34. Psalm. In den roten Gesangbüchern sind die Psalmen hinten eingeklebt. Psalm 34. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Preiset mit mir den Herrn. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Als einer im Elend rief, hörte der Herr. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Herr, deinen Tag schenkst du uns und wir kommen zu dir, müde von all dem, was in der vergangenen Woche gewesen ist. Wir wissen, dass wir vieles versäumt haben. Ja, wir haben Angst, uns selbst zu versäumen, das Glück und den Sinn unseres Lebens. Sieh doch an, was uns bedrückt. Höre das Seufzen in uns und um uns her. Wir strecken uns aus zu dir. Lass uns jetzt deine Nähe erfahren. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, erhöre uns. Amen. Als Schriftlesung für diesen Sonntag hören wir aus dem Markus-Evangelium, dem ersten Kapitel. Und es kam zu Jesus ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm: Willst du, so kannst du mich reinigen. Und es jammerte ihn, und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm: Ich will's tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm, und er wurde rein. Und Jesus drohte ihm und trieb ihm alsbald von sich und sprach zu ihm: Siehe zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern gehe hin und zeig dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen, so dass Jesus hinfort sich nicht mehr in der Stadt sehen lassen konnte. Amen. Und nun singen wir miteinander das Lied dieser Woche. Das ist das Lied 283, die Verse 1 bis 4. Thank you. Einen besonderen Gruß gilt denen, die aus anderem Anlass in unsere Stadt gekommen sind, heute Morgen an diesem Gottesdienst teilnehmen, zum ersten Mal hier in der Stiftskirche sind. Wir feiern hier miteinander in dieser Gemeinde den 14. Sonntag nach Trinitatis, nach dem Dreieinigkeitsfest. Und dazu haben wir den Predigttext aus dem Römerbrief. Und dort im 8. Kapitel heißt es von Vers 14 ab: Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Amen. Wer bin ich? Wenn ich in den Spiegel schaue, weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Wer bin ich eigentlich? Wenn ich auf die Leute höre, bin ich mir im Unklaren, ob Hochmut oder Schwermut die angemessene Reaktion ist. Wer bin ich wirklich? Der Zeitgeist sagt: Du bist ein Herr, befreit von allen Ketten. Dein Elternhaus zwingt dich nur in eine Zwangsjacke, die dir keine eigene Bewegung erlaubt. Dein Vater, dein Alter soll endlich Zahlmeister werden und nicht Zuchtmeister bleiben. Und deine Schule presst dich in ein gesellschaftliches Prokrustesbett, das dir die Ich-Wertung, die eigene Ich-Wertung verunmöglicht. Mache kaputt, was kaputt macht. Und deine Ehe sperrt dich in einen goldenen Käfig, der dir die große Liebe verweigert. Einander treu bleiben, bis der Tod euch scheidet, ach, wie altmodisch. Jener Theologe kürzlich hat doch besser formuliert: Einander treu bleiben, solange es euch gefällt. Der Zeitgeist sagt: Du bist ein Herr, befreit von allen Ketten. Und der Ungeist sagt: Du bist ein Knecht. Du bist ein Knecht, gefangen in aller Furcht. Dein Beruf gibt dir immer größere und schwere Aufgaben. Der junge Kollege brennt nur darauf, deinen Platz einzunehmen. Und deine Krankheit hindert dich an einer guten und sinnvollen Tätigkeit. An morgen kann man schon gar nicht mehr denken. Und dein Alter stempelt dich zu einem unnützen und übrigen Lebewesen. Wie schnell ist man auf das Abstellgleis gestellt? Der Ungeist sagt: Du bist ein Sklave, gefangen in aller Furcht. Und der Schwarmgeist sagt: Du bist ein Zigeuner. Nur ein Zigeuner am Rande des Universums. Bedeutungslos, namenlos, hoffnungslos. Wer bin ich? So fragte schon Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis. Wer bin ich denn? So schrieb er es uns. Wer bin ich, der oder jener? Bin ich heute dieser oder morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich, vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich, wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor dem gewonnenen Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mich zu Spott. Aber es braucht bei dieser fast geisterhaften Verwirrung der Geister nicht bleiben. Hier im Text wird der Zeitgeist, der sagt: Du bist ein Herr. Hier wird der Ungeist, der sagt: Du bist ein Sklave. Hier wird der Schwarmgeist, der sagt: Du bist ein Zigeuner. Hier wird jeder andere Geist übertönt von dem Heiligen Geist, der sagt, du bist ein Kind, nicht gepresst, sondern geliebt. Du bist ein Kind Gottes, nicht bedrängt, sondern befreit. Du bist ein Gotteskind. Und wer dabei die Luft anhalten will und die Bemerkung herauslässt, ja, ist denn dieser Paulus von allen guten Geistern verlassen? Der erinnere sich an das Wort Martin Luthers, das er im Jahre 1525 an den Erasmus von Rotterdam geschickt hat. Der Heilige Geist ist kein Skeptiker. Er schreibt lauter Gewissheiten, lauter Bejahungen ins Herz. Paulus legt keine These vor, die zu diskutieren wäre. Er stellt keine Behauptung auf, die einiges für sich haben könnte. Er macht keine Prognose, die nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Nun haben wir schriftlich, schwarz auf weiß, mit Brief und Siegel, nicht Herren, nicht Sklaven, nicht Zigeuner, sondern Gottes Kinder. Schauen wir uns doch diese Geschöpfe näher an. Das Erste, was uns dabei auffällt, ist dies, dass es sich dabei um Adoptivkinder handelt. Seine Kinder sind Adoptivkinder, das ist das Erste. Den Adel der Gotteskindschaft hat niemand von Hause aus. Wer in Londons Buckingham-Palast geboren wird, der gehört zum Geschlecht der Mountbatten-Windsors, ob ihm das passt oder nicht. Und wer in Monacos Fürstenschloss zur Welt kommt, der gehört zum Geschlecht der Grimaldis, ob ihm das angenehm ist oder nicht. Und wer in Waldenburgs Stammburg zur Welt kommt, der gehört zum Geschlecht der Hohenlohe Langenburger, ob ihm das im Strumpf ist oder nicht. Das blaue Blut der König- und Fürstenhäuser ist angeboren, das der Gotteskinder nicht. Da mag man im christlichen Abendland geboren werden, da mag man in kirchlichen Kreisen zur Welt kommen, da mag man sogar in einem Pfarrhaus das Licht der Welt erblicken. Den Adel der Gotteskindschaft hat niemand, mit dem ist kein in die Wiege gelegt. Der Psalmist war Realist, wenn er sagte, siehe, ich bin in Sünde geboren. Wir alle samt gehören zum ganz gemeinen Geschlecht der Menschenkinder, das so wenig zu Gott passt, wie ein Findelkind zu den Grimaldis oder ein Straßenjunge zu den Windsors. In uns fließt das rote Blut Kains, das vor Wut und Neid kocht. In uns schlägt das böse Herz eines Lamech, der nach Tod und Vergeltung ruft. In uns wächst der grausame Wille eines Nimrods, immer mehr Macht und Gewalt auf dieser Erde zu bekommen. Doch wir gehören alle miteinander zu jenem ganz gemeinen Geschlecht der Menschenkinder. Und trotzdem, und das ist das Wunder aller Wunder, hat sich dieser Gott nicht in ein himmlisches Engelschloss zurückgezogen, um sich diese Sorte Mensch vom Leib zu halten. An Weihnachten ist das Tor ganz weit aufgegangen und in Jesus Christus ist er uns auf den Leib gerückt. Ohne irgendwelche Berührungsängste hat er die Hand aufgelegt und gesagt, ich mag dich. Du, ich mag dich mehr. Ich akzeptiere dich mehr. Ich adoptiere dich. Du sollst mein Kind sein. Gerade du fehlst mir noch in meiner Familie. Du gehörst zum göttlichen Geschlecht. Und dann geht er nach Golgatha, um diesen Adelsbrief mit seinem Blut zu unterzeichnen. Das Kreuz ist nicht die Kapitulation Jesu, sondern die Adoption seiner Kinder. Wenn ich dieses Kreuz sehe und dort niederfalle, so wie ein Graf Zinzendorf und bitte, Herr, reiß mich doch auch in diese deine Gemeinschaft, dann kann ich mich vonheißen, nicht von Grimaldis oder von Hohenlohe oder von Windsors, sondern von Gott. Manche unter uns leiden daran, dass sie immer im Schatten stehen und gar nie geehrt werden. Von Gott ist Ehre genug. Manche fürchten sich, schutzlos in den Morgen hineinzugehen. Von Gott ist Schutz genug. Manche unter uns hoffen, dass sie auch einmal, auch wenigstens einmal so groß herauskommen wie die Stars in diesen Tagen vor den Fernsehkameras. Liebe Freunde, von Gott ist Größe genug. Seine Kinder sind Adoptivkinder. Aber damit auch nicht der geringste Verdacht aufkommt, es könnte sich bei diesen Adoptivkindern um Kinder zweiter Klasse handeln, wird schnell das andere hinzugefügt, nämlich seine Adoptivkinder sind Lieblingskinder. Sie leben nämlich im persönlichen Kontakt mit dem Vater. Von einem jungen Prinzen las ich, dass er mit einer ganzen Schar von Hofschranzen umgeben ist. Ein Kammerdiener besorgt seine reiche Garderobe. Ein Hauslehrer hält ihm den eigenen Unterricht. Ein Privatkoch kocht ihm die leckeren Speisen. Und ein Hofnarr füllt ihm die leeren Stunden. Leute, gerade genug, außer dem Vater, der König ist und wahrlich Besseres und Wichtigeres zu tun hat, als um sich die kleinen Belange seines Sprösslings zu kümmern. Wissen Sie, Gott ist König. Der König aller Könige und Herr aller Herren. Himmel und Erde sind ihm untertan. Völker regiert er mit seiner starken Hand. Und dieser große Gott hat nichts Wichtigeres zu tun, als auf das Schreien seiner Kinder zu hören. Jeder von uns hat einen ganz kurzen und einen ganz heißen Draht zum Vater. Einfach Abba dürfen wir sagen. Das ist das aramäische Papa. Dieser Begriff voll von kindlicher Zärtlichkeit und voll von kindlicher Vertraulichkeit. Wenn es also dunkel in meinem Leben wird und kein Funke mehr meine Finsternis erhellt, dann darf ich es zuerst ihm sagen, Abba, lieber Vater, du kennst meine Schwermut. Und wenn Schmerzen durch den Leib rasen und durch kein Medikament mehr zu stoppen sind, dann darf ich es zuerst ihm klagen und sagen, Abba, lieber Vater, du kennst meine Krankheit. Und wenn Sorgen jeden Tag größer und schwerer werden, dann darf ich es zuerst ihm vortragen und sagen, Abba, lieber Vater, du kennst meine persönliche Situation. Und wenn das Heimweh in meine Seele kommt, das Heimweh nach dem, der mir einfach von der Seite weggerissen wurde und dessen Grab ich vielleicht heute wieder besuche, dann darf ich es ihm vorlegen, Abba, lieber Vater, du kennst mein Leid. Diese Worte sind nicht in den Wind gesprochen. Noch gilt, da dieser Elende rief, hörte der Herr. Seine Kinder sind nicht Waisenkinder, sondern Lieblingskinder, die der Fürsorge des Vaters gewiss sind. Paulus schreibt, der Geist treibt, das heißt, der Geist führt durch die Schwermut, der Geist leitet durch das Dunkel, der Geist begleitet durch jede Situation. Als Martin Luther und Philipp Melanchthon auf einer Visitationsreise durch Deutschland reisten und dann auch an die Elbe kamen, da war dieses Wasser durch heftige Regenfälle angeschwollen und man konnte kaum hinüber. Melanchthon zögerte und sprach sogar vom ungünstigen Stand der Sterne. Luther aber mit einem Sprung im Boot rief, Domini Sumus, wir sind des Herrn, wir gehören dem Herrn, wir vertrauen dem Herrn. Viele Flüsse sind heute angeschwollen. Eine ganze Flut geht um die Welt. Diese Wellen schlagen gefährlich. Trägt denn unser Lebensboot? Kommen wir durch die Wogen? Erreichen wir noch das andere Ufer? Domini Sumus, Freunde. Domini Sumus. Wir sind des Herrn. Wir gehören diesem Herrn.
Wir vertrauen diesem Herrn. Das ist die souveräne Überlegenheit seiner Lieblingskinder. Aber noch eins, nämlich seine Lieblingskinder sind Erbkinder. Ein Preis in der Schule ist etwas Schönes. Ganz gewiss, mir waren nie vergönnt. Aber eine Nachbesserung des Taschengelds ist damit beim Vater ganz sicher zu erreichen. Oder ein Verdienstkreuz im Beruf ist etwas Großes. Ganz gewiss. Eine Beförderung ist nicht mehr auszuschließen. Oder eine Goldmedaille bei den Europameisterschaften ist schon etwas Gewaltiges. Ohne Zweifel. Ein lukrativer Werbevertrag folgt dem Hochgefühl auf den Fuß. Christen aber sehnen sich noch nach etwas ganz anderem. Sie wissen, wie schnell menschlicher Ehre und Preis und Ruhm verwelkt, weil alle menschlichen Auszeichnungen der Sterblichkeit unterworfen sind. Deshalb wollen sie Herrlichkeit, göttliche Herrlichkeit. Was das ist? Eine Stadt, in der kein Dunkel mehr sein wird, weil Gott der Herr sie selbst erhält. Ein Land, in dem keine Tränen mehr fließen werden, weil Gott der Herr selbst die Tränenbäche austrocknet. Ein Reich, in dem kein Tod mehr gestorben wird, weil dieser Herr den Tod für ewig vernichtet hat. Ich verstehe den Ausreger Albrecht Bengel, wenn er an dieser Stelle innehält, seine Feder weglegt, die Hände faltet und stammelt, Herrlichkeit, herrlich gemacht, o Gott, was machst du aus uns? Denn diese herrliche Zukunft ist nicht nur dem Sohne verheißen, sondern allen Kindern auch zugesagt. Freunde, am Schluss stehen wir nicht leer da. Am Ende gehen wir nicht leer aus. Am Grab beraubt uns nicht der Tod. Denn wenn wir seine Lieblingskinder sind, dann sind wir auch Erbkinder, die sich trotz allem Leid heute schon dieser zukünftigen Herrlichkeit rühmen und darauf freuen können. Denn, und so sagt er es in dem Vers anschließend, denn dieser Zeit Leiden sind es nicht wert, dass man darüber sich grämt, weil wir gespannt sind und hoffen auf den großen Tag. Liebe Freunde, immer wieder erreichen uns Briefe und Telefonanrufe, die davon sprechen, dass in einem Gottesdienst dieses oder jenes Wort schlecht oder gar nicht verstanden worden sei. Offenbar gibt es in unserer Stiftskirche Plätze, Ecken und Nischen, die im Hörschatten liegen und die Predigt verschlucken. Wenn heute nur dies eine Wort verstanden wird, nämlich, dass wir Gottes Kinder sind, Adoptivkinder, Lieblingskinder, Erbkinder, dann haben wir genug verstanden. Genug zum Leben und genug zum Sterben. Amen. Und nun singen wir miteinander vom Lied 237. Lied 237, die Verse 3 bis 5. Und daran anschließend wollen wir die Taufe eines Kindes feiern.
In unsere Mitte wird hier ein Kind gebracht, damit es unter unserer Fürbitte nach dem Willen unseres Herrn getauft wird. Höret, was unser gekreuzigter und auferstandener Herr verheißen hat. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Auch unsere Kinder haben Teil an seinem Reich. Er spricht, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Er herzte die Kinder, die man zu ihm brachte, legte die Hände auf sie und segnete sie. Sehet zu, dass nicht jemand diese Kleinen verachtet. Und noch eins. Wer da glaubt und getauft wird, sagt Jesus, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verloren sein. Wer mit Wissen und Willen diese Gnade verwirft, kann nicht errettet werden. Darum betet, liebe Eltern und Paten, dass euer Kind zu eigenem Glauben kommen und sich seiner Taufe freuen möge. Ihr seid verpflichtet, es zu Christus und seinem Wort zu weisen und mit eurem Hause in seiner Gnade zu leben. Tretet nun mit eurem Kind vor den Taufstein, dass es die Taufe empfange. Als Diener der Kirche frage ich euch vor dem Angesicht Gottes. Wollt ihr, dass dieses Kind auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? So antwortet, ja, ich will.
Ja, ich will.
Seid ihr bereit, das eure dazu beizutragen, dass dieses Kind als Glied der Gemeinde erzogen wird? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Gott gebe euch zum Wollen das Vollbringen. So lasst uns die Taufe vollziehen. Ortrun Rebecca Weiß, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Amen. Wir wollen uns erheben und beten. Herr, Dank sei dir, dass du diesem Kind das Leben geschenkt hast. Du hast deine Hand draufgelegt, es soll dir gehören. Unser Herz ist fröhlich darüber, erwecke es zum eigenen Glauben. Und dir befehlen wir Eltern und Paten an, hilf ihnen, es frühe zu dir zu führen. Du willst der Herr aller Kinder sein, auch derer, die ungeliebt sind, die unwillkommen sind, die gar nicht auf die Welt kommen dürfen. Schärfe unser Gewissen neu, dass niemand sich an deinen Kindern vergreifen darf. Nimm auch uns auf in deine Familie. Wir sind's nicht wert, aber du hast uns durch Jesus für wert geachtet und gib, dass uns dieser Adel verpflichtet zu einem Leben, das dir gefällt. Öffne uns die Augen für die anderen, die in Not sind, für die Belasteten, für die Kranken, für die Alten, für die Verzweifelten, auch für die Asylanten, die in unsere Stadt kommen. Mach uns alle deiner Fürsorge gewiss, und schenke uns jene spannende Hoffnung auf dein ewiges und herrliches Reich. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Rühmet ihr Menschen den hohen Namen. Wir schließen mit dem 8. Vers des Liedes 198. Liebe Gemeinde, drei junge Männer haben in monatelanger Arbeit einen Unimog-Lastwagen wieder so hingerichtet, dass er tauglich ist für den Brunnenbau in Afrika. Sie wollen diesen Wagen der Tschad- und Kamerun-Mission übergeben. Morgen fahren sie ab durch Frankreich, Spanien, dann durch die Wüste, durch den Tschad hindurch, bis nach Kamerun. Ich möchte meinen Kirchengemeinderat bitten, diesem Unternehmen ein kräftiges Sonntagsopfer zugute lassen kommen. Das, was Sie einlegen, möchten wir dieser Mission weitergeben, dieser Arbeit, diesem Dienst in Kamerun und im Tschad. Herzlichen Dank für ihr reiches Geben und für ihre Hilfe, dass wir immer wieder in solchen Fällen auch helfen können. Dann lade ich ganz herzlich ein, auf Dienstagabend zu einem Vortrag drüben in der Schlosskirche im Alten Schloss. Professor Rudolf Volkmann wird zum Thema sprechen, was hilft der Glaube beim Denken? Es geht nicht um ein wissenschaftliches Referat, sondern um die Gedanken eines überzeugten Christen, der hier an der Universität Stuttgart lehrt. Ich lade Sie herzlich ein, am Dienstag, 20 Uhr, drüben in der Schlosskirche. Von Montag bis Donnerstag sind 12 Minuten Gottesdienste. An den Ausgängen liegen die neuen Gemeindebriefe auf und nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel den Orgelchoral über Von Gott will ich nicht lassen von Johann Ludwig Krebs. Und nun gehen Sie mit dem Segen Gottes hinein in diese neue Woche. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.